Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Liebe Kollegen, liebe Kollegen, eine neue Folge unseres Podcasts Faszination Medizin. Ich bin heute bei Herrn Professor Lothar Rink, Direktor des Instituts für Immunologie hier im Haus. Ich grüße Sie, Herr Professor Rink.
Ja, schönen guten Tag.
Wir haben also eine Einstiegsfrage, die ist bei Ihnen ein bisschen anders. Ich frage mal, warum sind Sie Mediziner geworden? Sie sind ja kein Mediziner, ich glaube, Sie sind Biologe. Können Sie uns einmal kurz ein bisschen mitnehmen, was Ihren Werdegang betraf? Ich glaube, Sie sind Kind des Ruhrgebiets, wenn ich das richtig gelesen habe, in Recklinghausen geboren.
Ja, das ist falsch. Also ich bin in Recklinghausen geboren, das ist wohl richtig, aber mit 14 Tagen habe ich mir gesagt, der Norden ist doch hübscher und bin dann in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Also ich fühle mich als Norddeutscher.
Okay. Ich glaube, Sie haben auch in Hamburg studiert,
ne? Ich habe in Hamburg studiert, richtig.
Genau, und ich glaube, danach sind Sie, zumindest gab es dann noch einen Zwischenschritt in Heidelberg und dann sind Sie weiter nach Lübeck gegangen. Ist das so korrekt?
Ja, richtig. Ich bin zur Diplomarbeit damals dann ans Krebsforschungszentrum nach Heidelberg gegangen und dann mit meinem Chef aus Heidelberg dann zurück in den Norden nach Lübeck.
Ja. Biologie ist ja ein interessantes Fach, ist auch immer ein Stück weit mutig, weil es nicht automatisch heißt, dass man später mal eine akademische Karriere avisieren kann. Es gibt auch viele Kollegen und Kollegen, die das studiert haben und danach dachten, wer will mich jetzt? Ne? War das für Sie von Anfang an klar, dass Sie eine akademische Karriere einschlagen werden?
Eigentlich ja, also hat sich relativ schnell rauskristallisiert. Also der Berufswunsch, ich habe ja wahrscheinlich eine ungewöhnliche Karriere, ich komme ja aus einer kinderreichen Familie und habe dann zuerst Realschule gemacht, hatte dann damals große Jugendarbeitslosigkeit, ein Ausbildungsangebot als Chemielaborant. Mein Vater war ganz glücklich, denn zur damaligen Zeit, ich habe gesagt, nee, ich gehe weiter zur Schule und war dann schon festgelegt so auf den Bereich Biologie, Biochemie, Medizin kam auch mit rein, aber ich habe mir dann doch gesagt, also mir geht es mehr um die Grundlagen, ich möchte es verstehen und nicht nur behandeln und bin deswegen bei der Biologie am Ende gelandet.
Das Thema Immunologie, ist es denn innerhalb der Biologie ein Spezialgebiet oder ist das auch eins der größeren Teildisziplinen?
Ja, das ist die Frage, wie man es auffasst. Also das ist natürlich ein Teil, wenn man so will, der Biochemie oder der Zellbiologie. Wenn man tatsächlich guckt, wo so große Innovationen der letzten 40 Jahre herkamen und Nobelpreise, dann ist die Immunologie tatsächlich absolut überrepräsentiert, obwohl man die Leute auch nicht immer unbedingt als Immunologen dann gleich versteht. Also der erste Medizin-Nobelpreis überhaupt 1901 ging an Emil von Behring, an die Serumtherapie, also das, was jetzt bei Covid auch wieder diskutiert wurde, dass sie Seren nehmen von Patienten, die das überstanden haben und damit dann andere therapieren. Und das hat er halt 1901 für Diphtherie gemacht und dafür den ersten Nobelpreis gekriegt.
Die Immunologie selber ist, ich würde mal sagen, wann würde man die moderne Immunologie ansetzen? Irgendwann 60er Jahre? Kommt das ungefähr hin?
Ja, so in den 60er, 70er Jahren kam es, also sagen wir, kam der rasch auf. Tatsächlich wurde die Immunologie schon im 19. Jahrhundert tatsächlich begründet, also durch Metchnikoff. Also das waren so ganz frühe Sachen und sonst hätte es auch nicht 1901 einen Nobelpreis geben können.
Nicht? Ja. Ich habe auch ein bisschen noch recherchiert. Sie haben auch ein schönes Buch geschrieben, Immunologie für Anfänger. Ja, ein bisschen durchgeblättert, da fühle ich mich sofort angesprochen. Fand ich eine relativ interessante Darstellung mit all den ganzen unterschiedlichen Facetten, die dahinter liegt. Mir war gar nicht klar, dass das tatsächlich so breit ist, aber woher auch? Wo sind denn da Ihre Schwerpunkte und in welchen Themengebieten innerhalb der Immunologie forschen Sie denn konkret?
Also der richtig große Schwerpunkt ist Immunbiologie von Zink. Hört sich erstmal so ein bisschen komisch an, aber jeder weiß, Muskelkater, Calcium, Magnesium braucht man für seine Muskeln und Zink brauchen sie halt fürs Immunsystem. Also sonst fällt das aus. Tatsächlich sterben, also es ist Zink, der Zinkmangel, der fünftwichtigste Faktor in den Entwicklungsländern, dass die Kinder da sterben. Eben aufgrund eines Immundefizits kriegen sie Infektionen, die sich heilen können. Weltweit der elftwichtigste Faktor, und da kommen wir zum zweiten Schwerpunkt, das ist die Altersimmunologie. Das heißt also, wie sich ihr Immunsystem im Altern verändert. Haben wir jetzt ja auch gesehen, bei Corona überwiegend alte Menschen gestorben, eben wegen dem nachlassenden Immunsystem. Also die kommen da nicht mehr so gut mit zurecht. Da spielen beide Sachen zusammen. Also mir geht es hauptsächlich darum, wie können sie die Funktion des Immunsystems aufrechterhalten. Und wenn man das so ganz banal sieht, haben sie die Hälfte davon selber in der Hand. Nicht? Also alt werden sie von alleine, das Geschlecht, da gibt es auch Unterschiede beim Immunsystem, da können sie auch nicht viel dran machen. Und dann gibt es so äußere Einwirkungen, also das heißt die Umwelt und wie sie gestresst sind von ihrer Umgebung, das können sie auch alles bedingt beeinflussen. Aber dann kommen die großen Sachen, nehmen sie Drogen, nehmen sie keine, wie ernähren sie sich? Wie bewegen sie sich und wie schlafen sie? Also das heißt, das ist dann die andere Hälfte. Also das eine ist mehr genetisch determiniert und das andere, was sie selber machen können, um vernünftig über die Runden zu kommen und damit auch, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesund zu altern. Ne? Das ist so eigentlich der heilige Gral. Es gibt sogenannte Centenarians, die über 100-Jährigen, die haben quasi normales Immunsystem. Also so wie Leute in unserem Alter, so irgendwo zwischen 50 und 60. Und bauen eben nicht so wie die meisten alten Menschen stark an und werden dann hochvulnerabel für alle möglichen Erkrankungen.
Es gibt ja ein erworbenes und ein adaptives Immunsystem, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt könnte man ja als Laie denken, adaptiv heißt, ich kriege regelmäßig ein Virus-Update gewissermaßen. Und das muss doch dann eigentlich immer besser werden, weil es gefühlt immer mehr weiß und so eine Art Körpergedächtnis hat und sich eigentlich immer weiter ausschlaut. Warum gibt es denn dann irgendwann?
Also sind das dann die Lebenserflüsse, oder? Sehen Sie vollkommen richtig. Das heißt, das Adaptive oder Erworbene fangen Sie halt in der Kindheit an. Da sind Sie ja ständig infiziert, also Magen-Darm. Wenn Sie Kinder im Kindergarten haben, wissen Sie, dass das ist eigentlich was Regelmäßiges. Irgendwann kennen Sie mehr oder weniger alles. Und dann sind Sie so tatsächlich im Zenit so zwischen 50 und 60 in Ihrem Immunsystem. Das heißt, dann haben Sie alles kennengelernt, was so in Ihrer Region normalerweise vorkommt, plus Sie haben noch genügend Kapazität, Neues zu lernen. Das ist so, wie wenn Sie mit Ihren Großeltern reden, wenn Sie sie fragen, was in Ihrer Kindheit war, dann fangen die an zu reden und hören nicht auf. Wenn Sie fragen, was gestern war, wird es eventuell schwammig. So, und genauso können Sie sich das Immunsystem vorstellen. Das heißt, Sie haben eine große Kapazität für alles, was schon mal da war, haben wir auch gesehen. Bei der Schweinegrippe gab es quasi keine alten Menschen, die gestorben sind, im Gegensatz zu einer anderen Grippewelle. Wenn was Neues kommt, so wie jetzt Corona, ist zu wenig Kapazität da, noch Neues zu lernen. Und deswegen werden die dann hochvulnerabel.
Ist denn für die Frage der Infektion, das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende Frage, immer entscheidend, wie gut mein Immunsystem trainiert ist, oder ist entscheidend, wie hoch die Menge des Erregers auf mich einströmt? Also ich kann ja einmal angenießt werden oder ich kriege es irgendwie direkt in die Blutbahn injiziert. Das ist sicherlich ein Unterschied.
Ja, ja. Nee, das ist beides. Also das eine ist halt nicht nur das Training. Das Training heißt ja, woran erinnern Sie sich? Dagegen sollten Sie eigentlich geschützt sein, sollten Sie gar nicht bekommen. Das andere sind so, dass eben das, vor allem das natürliche Immunsystem, auch wieder bei Corona, Kinder waren kaum vulnerabel. Warum? Das natürliche Immunsystem funktioniert bei denen so gut, dass die das sofort immer abgeblockt haben. Also es ist eigentlich gar kein sehr starkes Virus. Und das können Sie eben durch diese Sachen, dass Sie Sport treiben, sich gut ernähren und so weiter, auf einem dem von ihm genetisch bedingten Level halten, eben, dass sie das rausholen aus ihrem Immunsystem, was sie können. Steigern kann man es eigentlich nicht richtig. Das ist dann schon eine medizinische Anwendung. Und wenn sie es zu sehr steigern, kriegen sie halt Autoimmunkrankheiten. Okay. Damit kämpfen halt mehr. Sie müssen immer auf so einer Gratwanderung sein, alles Fremde bekämpfen, aber den Körper selber in Ruhe lassen. Klappt halt nicht. Klappt halt nicht immer. Gut, also das heißt, das ist das eine, das Prävention. Und das andere ist natürlich, wenn Sie so wollen, haben Sie ständig in der Umwelt einen Wettkampf zwischen den Erregern und dem Immunsystem der Menschen. Das heißt, da spielt die Menge eine ganz, ganz große Rolle. Wir nennen das dann im Fachbegriff immer den Schwellenwert oder Threshold auf Neudeutsch. Und das sehen Sie, wenn Patienten ein Immundefizit haben. Das heißt, die brauchen viel, viel weniger Keime, um angesteckt zu werden. Oder wir beide sind ja Männer. Das heißt, die Frauen machen sich ja immer lustig über die Männergrippe. Da können wir nichts für. Männer haben tatsächlich ein schlechteres Immunsystem als Frauen.
Ach, tatsächlich?
Männer haben häufiger Infektionen. Nehmen wir wieder Corona. Zwei Drittel aller Corona-Toten, müssen Sie mal sehen, nachher sind es fast nur noch Frauen über 80. Also wenn Sie bis 80 Jahre gucken, sind zwei Drittel aller Corona-Toten Männer. Also die Frauen haben ein stärkeres Immunsystem, deswegen weniger Infektionen. Auf der anderen Seite haben Frauen doppelt so viel Autoimmunkrankheiten. Das ist genau diese Gratwanderung, stark genug zu sein, Fremdes abzuwehren, aber nicht zu stark, um den Körper selber anzugreifen. Und die Spanne ist ganz, ganz eng und am besten wären sie genau zwischen Mann und Frau. Dann hätten sie ein optimales Immunsystem, aber dann wird es auch keine Menschheit mehr geben.
Ja, interessanter Gedankenpunkt. Ist es denn eigentlich ein Unterschied zwischen künstlich herbeigeführter Immunität und natürlich erworbener Immunität? Also wenn ich Sie jetzt impfe und Sie kriegen einen Immuneffekt, unterscheidet der sich irgendwie von dem, was ich mir natürlich erwerbe?
Ja, unterscheidet sich. Das heißt, die natürliche Immunantwort ist wesentlich breiter aufgestellt, weil sie gegen alles, was auf dem Erreger ist, letztendlich eine Immunantwort machen. Alles, was davon fremd ist, können wir tatsächlich auch benutzen. Diagnostisch unterscheiden wir das. Also wir können Ihnen zum Beispiel sagen, ob Sie eine Hepatitis B durchgemacht haben, natürlicherweise infiziert waren, die dann auskuriert haben, oder ob Sie dagegen geimpft waren. Mhm. Das heißt, Sie machen gegen ein, das heißt dann Core-Antigen, das ist so ein Durchseuchungsmarker, was wir jetzt auch bei Corona benutzen. Wir sehen einfach, Sie hatten damit Kontakt, natürlicherweise. Mhm. Wenn wir Sie impfen, nehmen wir nur einen Bestandteil, der letztendlich dafür wichtig ist, dass sie die Infektion abblocken. Ne, so wie wir jetzt beim Corona das Spike-Protein haben, ist das eben beim Hepatitis B das Hepatitis Surface Antigen. Also wir blockieren, dass das Virus andocken kann an der Zelle. So, damit haben wir ganz separat was und haben keine größeren Nebenwirkungen, weil mehr Sachen dabei sind. Umgekehrt haben wir dadurch, dass wir so eine breite Antwort haben, mehr Kreuzreaktivitäten, die gegen ähnliche Viren reagieren. Also wenn wir da wieder das Beispiel nehmen mit der Grippe, die Schweinegrippe war ein H1N1-Stamm, eigentlich ein relativ alter Stamm. So, und deswegen waren die alten Menschen nicht betroffen. Der war zwar ein bisschen anders, aber noch gleich genug, dass sie eben das neue Virus miterkannt haben. Insofern hat das Gedächtnis bei denen funktioniert. Und deswegen waren hauptsächlich die sind nicht gestorben, aber Kinder dann infiziert in der Welle. Und dasselbe sehen wir jetzt auch wieder in Corona. Warum auch immer die Presse dafür ungefähr anderthalb Jahre gebraucht hat, dass es auch eine T-Zell-Immunität gibt und nicht nur die Antikörper. Also die Antikörper können sich so vorstellen, sind hochspezifisch. Also ein Antikörper erkennt nur einen roten VW Golf. Mhm. Ihr T-Zell-System erkennt alle VW Golfs, egal welche Farbe sie haben und egal, ob das nun Golf 1 oder ein Golf 4 ist. Mhm. Also das heißt, das funktioniert ein bisschen anders und deswegen können wir uns jetzt, nachdem wir geimpft sind, weil das auch ein bisschen breiter war im Impfstoff, beziehungsweise wenn sie natürlich infiziert waren, können wir uns zwar neu infizieren, das Virus wechselt einfach die Autofarbe, die Antikörper funktionieren nicht mehr, aber wir haben nur einen milden Verlauf, weil dieses T-Zell-System, das löscht dann die infizierten Zellen aus. Also das Virus kann sich in ihrem Körper nicht mehr so stark vermehren und das funktioniert. Und das ist das, was wir brauchen.
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass das medial für manche Kolleginnen und Kollegen schwer zu vermitteln ist, weil es gleichzeitig fast wie ein Aufruf zur natürlichen Immunisierung klingen könnte. Ne? So, der eine oder andere hat wahrscheinlich zurückgeschreckt bei dem Gedanken, dass öffentlich dann in der Hochphase der Pandemie zu äußern, weil es vielleicht davon
das gilt ja für jede Impfung. Man muss, und das wurde wahrscheinlich zu Anfang schlecht kommuniziert, beziehungsweise Herr Mertens, das ist der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, hat das ständig gemacht und macht das auch jetzt noch ganz, ganz toll, indem er sagt, die Impfempfehlungen werden nicht ausgeweitet. Die STIKO hat ja nie eine Impfempfehlung für Kinder gegeben, außer für Kinder, die Lungenvorerkrankungen haben. Eben aus dem Grund, dass jede Impfung, egal wogegen, und das ist Corona genauso, ist eine Risiko-Nutzen-Abwägung. Das heißt, wir impfen, weil die natürliche Infektion wesentlich gefährlicher ist. Also beim Masern zum Beispiel, da wurde ja auch eine Impfpflicht eingeführt, weil im Gegensatz zu früher, was auch teilweise noch in den Lehrbüchern steht, also ganz, ganz schwere Nebenwirkungen bei den Masern doch wesentlich häufiger sind. Und die Impfung so gut verträglich ist, dass wir das Risiko der natürlichen Infektion nicht eingehen müssen. Und genauso ist es bei Corona für die alten Menschen selbstverständlich die Impfung. Da hätte man auch über Impfpflicht diskutieren können. Bei den jungen Menschen, wir haben unter 20, knapp 60 Corona-Tote, bis 30 dann kommen auch nur wenige dazu. Also da passierte quasi nichts. Also die hätten auch so durch Corona gehen können. Hat man dann gemacht, um die anderen mitzuschützen. Aber für die Kleinkinder, also unter 12 Jahren, hat die STIKO gesagt, nein, die haben überhaupt kein Risiko zu sterben. Die haben auch in der Regel ganz, ganz milde Verläufe. Da müssen wir nicht das Nebenwirkungsrisiko eines Impfstoffes eingehen, den wir auf lange Frist noch nicht beobachtet haben. Andere Impfstoffe haben wir ja seit 20 Jahren, wissen sehr, sehr gut, wie das Nebenwirkungsspektrum ist und die hatten keine Gefährdung. Und da hat man einfach gesagt, das Restrisiko, dass doch was passiert, ist einfach zu groß und wir brauchen es ja nicht.
Zum Thema Zink, wenn es tatsächlich so ein starker Immunfaktor ist, könnte man da nicht sagen, das ist meines Wissens ein Spurenelement, ne? Dass man das einfach pauschal jungen Menschen irgendwie oder mehreren einfach zusetzt. Also ich habe diese Debatte darüber so in der Allgemeinheit noch nie gehört. Das müsste eigentlich eine relativ kostengünstige Möglichkeit sein.
Ja, es wird leider Gottes immer so in der wirklichen Trivialpresse, Frau im Spiegel und so breit getreten. und nicht sauber. Also wenn Sie sich vernünftig ernähren, brauchen Sie kein Zink, dann ist da genügend von dem Spurenelement drin. Es geht immer darum, wenn Sie sich extrem ernähren. Also das heißt, klassische Zinkmangelkollektive sind Veganer und Vegetarier. Forschen wir auch dran, die dadurch Immundefizit bekommen. Und auf der anderen Seite, die größte Gruppe sind wieder alte Menschen. Das heißt, wenn man, es gibt immer so diese relativ selten nationale Verzehrstudien, die letzte war 2008. Wenn Sie die Daten sehen mit den heutigen Ernährungsempfehlungen, weil die haben sich nämlich mittlerweile geändert und sind höher geworden, dann haben 75% aller alten Menschen auch in Deutschland einen Zinkmangel, weil die häufig ihre Ernährung verändern. Das heißt, Zahnprobleme führen dazu, dass sie nicht mehr Nahrung zu sich nehmen, die schwer kaubar ist. Also sie gehen mehr zu einer hochkalorischen Kost, also Kartoffeln, Beilagen und so weiter. Gibt es auch, da bin ich auch im wissenschaftlichen Beirat, so ein Nutri-Age heißt das, also so ein vom Bundesministerium ein Projekt, wie sie die Ernährung für alte Leute vernünftigerweise umstellen, eben zu mehr proteinreichen. Sehen Sie mittlerweile auch schon, dass solche Nahrungsmittel angeboten werden, also wo sie Pizza haben aus Erbsenproteinen anstatt einfach aus Mehl, um das zu verhindern, nicht? Dass sie durch die Ernährungsumstellung in den Mangel reinkommen und dadurch das Ganze sich nachlassende Immunsystem sich beschleunigt. Aber so einfach jeden zu substituieren, macht keinen Sinn, weil wie bei jeder Sache, die Menge macht das Gift und wenn sie zu viel Zink nehmen, können sie auch Probleme bekommen.
Ja, verstehe. Zum Thema Immunologie, macht es für Sie einen Unterschied, dass Sie sozusagen in einer medizinischen Fakultät quasi jetzt kein Mediziner sind, sondern Biologe? Haben Sie da einen speziellen Blick auf die Thematik, der sich irgendwie von den anderen Kollegen unterscheidet?
Sie haben natürlich eine ganz, ganz andere Grundausbildung. Also Sie gehen wissenschaftlicher ran, machen früher eine Spezialisierung in Ihrem Gebiet. Das ist eine andere Herangehensweise und Sie haben natürlich selber keinen Patienten. Kontakt. Tatsächlich, das war auch ein Grund, warum ich dann eben Biologie gemacht habe, anstatt Medizin. Die Diagnostik wieder, die ich auch hier viele Jahre gemacht habe im Haus, die können Sie einfach besser als ein Mediziner, weil Sie das Technische besser verstehen und Sie sehen eher Abweichungen von dem Normalzustand, weil diese Bilder, die da so entstehen, wenn Sie die Zellen analysieren, die sind nicht immer trivial. Der Mediziner wird geschult für den Blick auf die Auswertung, auf die reinen Zahlen. Sie werden auch geschult für den Blick auf die Datenanalyse. Und dann sehen Sie häufig schon Sachen, die Sie in den Zahlen noch nicht sehen. Nicht? Oder die in den Zahlen gar nicht wiedergespiegelt werden. Also das kann man tatsächlich wesentlich besser. Nein, ansonsten hin nach oben nähert sich das relativ stark an. Tatsächlich sind auch die meisten immunologischen Institute innerhalb von Deutschland in medizinischen Fakultäten. Und jetzt gibt es auch erst, es gab jahrelang nicht tatsächlich eine Zusatzbezeichnung für Mediziner auch. Den Fachimmunologen, was ich auch bin, die gibt es schon seit 2002 und den konnten sie als Naturwissenschaftler genauso machen wie als Mediziner. Quasi so wie früher der klinische Chemiker, nicht? Und ich habe das dann auch mit, das wird dann geprüft von der Fachgesellschaft mit Diagnostikbefähigung, also dass sie als Naturwissenschaftler Diagnostik machen können.
Und wenn ich jetzt ein Aspirant bin und mich für das Thema interessiere, was sollte ich mitbringen und B, was kann ich damit alles machen bei Ihnen?
Was sollen Sie mitbringen? Ich glaube, das gilt für alle Fächer Faszination. Sie müssen sich dafür faszinieren und Sie müssen leidensfähig sein, weil also das ist das, weswegen sich viele nicht gerne mit der Immunologie beschäftigen oder gerade die Medizinstudierenden es auch relativ hassen. Es ist wahnsinnig komplex. Nicht? Deswegen scheitern die meisten auch so beim Einstieg, weil es spielt wirklich alles miteinander eine Rolle, die Zellen des Immunsystems interagieren und dann wird es kompliziert. Also wenn Sie Kardiologie machen, haben Sie ein Herz, das ist ein solides Organ. Wenn Sie Nephrologie machen, haben Sie zwei Nieren, ist auch überschaubar. Das Immunsystem ist über Ihren gesamten Körper verteilt und hat auch ein paar solide Elemente wie die Milz, die Lymphknoten und sie interagieren mit sämtlichen anderen Organsystemen. Das heißt, Sie müssen die anderen Organsysteme mitverstehen um diese Interaktion. Sie müssen die ganze Biochemie verstehen, weil das, was da passiert oder auch große Entdeckungen der Genetik, kommt alles aus der Immunologie heraus. Also das heißt, Sie müssen viel, viel komplexer denken und kommt nicht von mir, sondern, weiß ich, kennen Sie das Laborjournal? Das ist so eine Zeitschrift eben auch im medizinischen Laborbereich. Die nennen die Immunologie immer die Königsdisziplin, weil das eben so stark entdeckt. Und das ist ein Pendant zur quasi, wenn Sie gehen in die Neurowissenschaften, das ist auch so. Da haben Sie auch kein solides Organ, sondern es wirkt auch mit allem zusammen und das sind eben die beiden hochkomplexesten Systeme, die wir haben. Wir setzen immer noch eins drauf, weil wir sind auch noch das, was das Nervensystem quasi überhaupt nicht tut, tut das Immunsystem am stärksten. Wir sind das am stärksten proliferierende, sich vermehrende System. Also sie produzieren nur von einer, das ist die größte Zellpopulation von ihren weißen Zellen, neutrophile Granulozyten, 80 Millionen pro Minute. Das müssen Sie sich mal so vorstellen, diese Dynamik. Ganz Deutschland, alle Einwohner Deutschlands springen innerhalb von einer Minute über die Staatsgrenzen. Mhm. Das ist das, was bei Ihrem Knochenmark, jetzt werden wir uns unterhalten, die ganze Zeit passiert.
Mhm. Ist vielleicht auch eine gute Überleitung, weil es gibt ja im Rahmen das, was man so vielleicht landläufig Blutkrebs nennen möchte, wenn dieses System gestört ist, haben wir dann auch Erkrankungen, da haben wir schon mal mit Herrn Brümmendorf drüber gesprochen. Und ich glaube, es gibt jetzt gerade im Blick auf die Krebstherapie ja nun auch aus Sicht der Immuntherapie ganz tolle Perspektiven, die da am Horizont ausschimmern, von denen ich persönlich gar nicht sagen kann, ob Sie das alles einzuhalten vermögen, was man da manchmal sich von Ihnen verspricht. Sehen Sie da auch für Ihr Fach jetzt einen neuen Paradigmenwechsel, wo man sagt, das wird eine Schlüsseldisziplin der nächsten Jahre?
Ich glaube, die Schlüsseldisziplin sind wir schon lange. Mhm. Das ist bloß das Problem. Also die auch für die Krebstherapie ist schon lange ein großer Punkt. Ist aber, wenn man ehrlich ist, das Frustrierendste in der Immunologie, weil viele Jahre gab es eben therapeutische Antikörper. Was ist das Problem in der Krebstherapie? Sie brauchen erstmal einen Tumorantigen. Also was unterscheidet den Tumor wirklich von den restlichen Zellen im Körper? Und da haben wir nur ganz, ganz wenige. Mhm. Wenn wir da welche haben, so wie beim Brustkrebs, da gibt es einen, aber auch nur nicht jeder Brustkrebs ist gleich. Und es gibt halt welche, die haben diesen Marker auf der Oberfläche, dann behandeln sie das mit einem Antikörper und das ist wie eine Schere, schneiden sie das raus, wunderbar. Andere Marker sind auch woanders verbreitet im Körper und dann nehmen Sie das auch alles weg. Und dann hat das halt eine große Nebenwirkung. Auch das Neue, da haben Sie wahrscheinlich dann mit dem Tim Brümmendorf drüber gesprochen, Checkpoint-Inhibitoren, dafür gab es einen Nobelpreis. Das heißt, was machen Sie einfach? Viele Krebsarten induzieren in Ihrem Immunsystem eine Toleranz. Sagen also, ich gehöre dazu, lass mich in Ruhe. So, und genau diese Toleranzentstehung nehmen Sie durch diese Checkpoint-Inhibitoren weg. Sie sagen vor allem mal wieder, nee, der gehört nicht dazu, greift das an. Klappt bei einigen Tumoren ganz gut, bei großen soliden Tumoren weniger, weil dann müssen Sie so stark therapieren, dass Sie natürlich auch in Ihrem gesamten Körper die Toleranz wegnehmen. Und die brauchen wir eben zur Verhinderung von Autoimmunität. Das heißt, Sie nehmen den Krebs weg, aber induzieren dadurch eine Autoimmunkrankheit. Also das ist dann am Ende auch nicht das Erfolgreiche. Und das andere Neue, was es jetzt gibt, sind die sogenannten, also die Antikörper gibt es ja schon lange, dann die CAR-T-Cells. Das ist so, dass sie eben dieses andere System, neben den Antikörpern, die T-Zellen, die auch dafür sind, eben Krebszellen zu eliminieren, dass sie denen einen Rezeptor reingeben, um diese Krebszellen zu erkennen. Da sind wir aber wieder bei diesem Problem der Tumorantigene, wo wir schon limitiert sind, auch bei den Antikörpern. Nicht? Und das ist eine sehr, sehr personalisierte Medizin, weil im Gegensatz zu den Antikörpern, das heißt, sie können zwischen allen Menschen auf der Welt die Antikörper austauschen. Die erkennen eben frei das Antigen, den Erreger und eliminieren den. Die T-Zellen funktionieren nur in Ihrem Körper. Also nur mit Ihrem, Sie haben ja so einen Gewebetypus, das kennen wir immer von der Transplantation, und Ihre T-Zellen funktionieren nur in Ihnen. Und deswegen können wir Ihre T-Zellen nicht übertragen auf eine andere Person. Und deswegen müssen wir Ihre T-Zellen entnehmen, die gentechnisch verändern und dann wieder in Ihnen zurückgeben, dass sie da so funktionieren. Und das steht relativ am Anfang, wie immer, das sind natürlich auch wenige Fallzahlen, sieht das zu Anfang ganz hervorragend aus. Wie erfolgreich wir wirklich sind, wird man in 10 bis 20 Jahren sehen, wenn die Fallzahlen höher sind. Aber da eine Einzeltherapie mehrere Millionen kostet, sind wir da auch nicht so schnell bei großen Fallzahlen. Und wir müssen wahrscheinlich mehr auch darüber reden. Das ist da auch mit den Kassen tatsächlich ausverhandelt, dass sie nur bei Erfolg, was ist denn eine erfolgreiche Krebstherapie? Nicht? Da sind die Engländer anders als wir, da wird vieles nicht gezahlt. Warum? Weil sie sagen, eine Krebstherapie ist nicht unbedingt erfolgreich, wenn der Mensch zwar 3 Monate länger lebt, aber diese 3 Monate er im Krankenhaus verbringt. Also das heißt, die haben etwas mit drin, das nennen die Quality of Life, also Lebensqualität. Und es werden nur noch Therapien tatsächlich gezahlt, die Lebensqualität auch erhöhen. Mhm. Nicht? Und nicht nur eine marginale kleine Lebensverlängerung. Nicht? Also ob sie nun am Ende des Tages 70 oder 70 und 3 Monate werden, ist nicht mehr so ein riesiger Unterschied. Und vor allen Dingen, wenn Sie dann die letzten 3 Monate ohne Lebensqualität und Lebensfreude verbringen. Nicht? Also da wird einfach in den Gesundheitssystemen noch anders gedacht und sind andere Paradigmen. Wir werden sehen. Also die Erfolge sind im Moment da, wie groß sie werden. Aber das war bei jeder neuen Erdeckung, war die Euphorie zu Anfang sehr groß. Also einige haben es auch bis in die Comics gepasst. Also mein alter Chef war an der Entdeckung des Interferon-Alphas beteiligt und dann dachte man auch, man kann sämtliche Krebssorten mit Interferon therapieren. Tatsächlich hatten die damals zufällig eine seltene Krebsart im Gefrierschrank, auf den sie zuerst ausgetestet haben. Das ist die einzige, bei der es richtig wirkt.
Okay. Also man merkt, es ist das Buch ein dicker Bretter offensichtlich. Gibt es denn eine Frage, wo Sie sagen, also das, ich glaube, Sie sind seit 2006 hier, bin ich?
Eins, seit 2001.
Da überblicken Sie ja schon einen gewissen Horizont. Gibt es eine Frage, wo Sie sagen, also ich bin jetzt noch ein paar Jahre hier und auf diese Frage würde ich tatsächlich noch gerne eine Antwort finden oder da einen Beitrag zu leisten? Kann man das, gibt es sowas?
Ja, gibt es. Also für mich sind das zwei Fragen, an denen wir auch schon lange forschen und auch noch weiter forschen werden. Das eine ist gesundes Altern. Das heißt, es geht überhaupt nicht darum, das machen immer so die ja nicht Rechenschaffenden, so den heiligen Gral, das ewige Leben. Das ist relativ klar, dass der Mensch nicht wesentlich älter als 120 werden kann. So, aber es geht darum, werden Sie gesund 120 oder werden Sie mit allen altersbedingten Erkrankungen 120, wo es dann vielleicht am Ende nicht mehr so viel Spaß bringt. Und das ist das eine. Das heißt also, wie bringen wir das Immunsystem auf die Kapazität, wie es diese über 100-Jährigen, diese Centenarians haben. Die werden in der Regel, also die älteste Frau Europas ist 117, hat Covid überlebt, ohne ins Krankenhaus zu gehen. Nicht? Also das Immunsystem ist einfach fit. Diese Menschen sind natürlich der Tod für die Rentenkassen, aber das Glück für die Krankenkassen, weil die gehen quasi nie zum Arzt und wachen einfach irgendwann am nächsten Morgen nicht mehr auf. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist die Induktion von Immuntoleranz. Also das heißt, da sind sie dann bei Allergien oder noch wichtiger bei Autoimmunkrankheiten und Transplantation. Das ist auch zwei Dinge, eben vor allen Dingen auch die Autoimmunkrankheiten und Transplantation, womit wir uns beschäftigen. Also wie kann ich dem Immunsystem einfach sagen, komm, das tolerierst du jetzt bitte. Also wenn ich eine fremde Niere reingebe, dass ich eben nicht mehr immunsupprimieren muss, sondern dem Immunsystem beibringt, die akzeptierst du bitte als Körper selbst. Und die lässt du in Ruhe. Nicht? Und dann haben sie natürlich wieder einen wahnsinnigen Gewinn an Lebensqualität. Nicht? Und auch bei vielen Autoimmunkrankheiten, die können ja sehr, 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 sehr einschränkend sein körperlich. Dass wir dann, die behandeln wir heutzutage auch schon immunologisch, nicht? Das heißt vor allen Dingen mit Antikörpern, wo wir aber wieder dadurch dem Immunsystem was wegnehmen. Wenn wir umgekehrt dem Immunsystem wieder sagen können, pass auf, da hast du mal falsch reagiert, bitte tolerier das jetzt im Körper, dann können die Leute auf lange Dauer wieder ohne Medikamente leben.
Ja, zwei spannende Fragen. Sie werden ja wahrscheinlich auch verschiedene Mitarbeiter in Ihrem Team unterschiedlicher, sozusagen fachlicher Herkunft haben. Was möchten Sie denn jungen Leuten mit auf den Weg geben? Also was sind Eigenschaften, bei denen Sie sagen, die sind sowohl als Immunologe, aber als auch als Forscher insgesamt geradezu essentiell?
Neugier. Man muss wahnsinnig neugierig sein, sich für das Thema faszinieren und man braucht eine unheimliche Frustrationstoleranz. Ja. Das ist halt, Forschung geht halt langsam voran, nicht? Das ist immer schön, wenn die jungen Studierenden hochmotiviert ins Labor kommen und ich warne die schon immer vorher, dass sie die ersten 4 Monate wahrscheinlich mindestens für die Mülltonne arbeiten, dass ihnen mindestens 70% schief geht, das ist gerade bei den Medizinstudierenden dann, sind Einser-Abiturienten absolut erfolgsverwöhnt und dann klappt vor allem überhaupt nichts. Nicht? Also es ist eine ganz andere Welt. Da wächst man aber rein, aber man muss damit halt umgehen können. Nicht? Und dann kriegt man halt in der Regel durch eine Doktorarbeit nicht gleich den Nobelpreis, sondern man macht ganz kleine Scheibchen und die fügen sich nach vielen Jahren halt zusammen zu einem großen Bild. Und wenn Sie als Forscher großes Glück haben am Ende, dann haben sie halt was bestehend bleibt in der Literatur und das immer mit ihrem Namen verbunden wird.
Das klingt gut. Wie viele Immunologen gibt es in Deutschland, dass man so ein Gefühl dafür hat, wie ihre Gilde, ihre Zunft, wie groß ist
das? Unsere Fachgesellschaft, die Gesellschaft für Immunologie, hat so 1800 Mitglieder. Wenn sie es dann runterbrechen, Fachimmunologen sind tatsächlich, also es nennt sich ja auch, wenn sie ins Fernsehen kommen, jeder zweite Immunologe, aber Fachimmunologen gibt es nur 150 in Deutschland.
Okay, gut, das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, ne?
Das muss man sich noch irgendwie reindringen. Ja, eine Schlussfrage habe ich noch. Sie haben uns ja ein bisschen teilhaben lassen an Ihrem Werdegang. Angenommen, es hätte jetzt nicht geklappt als Biologe, Immunologe. Hätten Sie sich irgendwas anderes vorstellen können? Was würden Sie sich denn sagen, wenn Sie noch mal jung wären?
Sie meinen jetzt außer Biologie studieren und eine andere Disziplin machen? Damals muss ich sagen, relativ wenig. Also der Plan B, ich glaube, das war aber bei vielen unserer Generation, wäre halt, dass ich Biolehrer geworden wäre. Aber in die Wissenschaft war schon klar. Also jetzt nach vielen Jahren und auch, Sie werden ja immer mehr zum Schreibtischtäter im Lauf. Man studiert ja eigentlich Biologie, um im Labor zu stehen. Und irgendwann muss man sich mit vielen anderen Sachen auch beschäftigen. Könnte ich mich mittlerweile auch für andere Sachen begeistern, nicht? Also ich schätze den Umgang mit Juristen, weil die einen ganz anderen Blick auf die Welt haben.
Hätten Sie irgendwas anders gemacht, rückblickend betrachtet?
Rückblickend betrachtet? Ja, Kleinigkeiten, also nichts Wesentliches.
Vielen Dank, Herr Preußer-Ring, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.